Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin der Max und heute steht schon unsere letzte Monatsvorschau für dieses Jahr an, denn der Dezember steht vor der Tür und damit noch einige spannende Serienstarts, die ihr vielleicht nicht verpassen solltet. Die stelle ich natürlich heute nicht alleine vor und darf für reichlich Dezember-Serienvorfreude heute mal wieder den Mario im Podcast-Studio begrüßen.
Hallo. Hallihallo, ho, ho, ho.
Ho, ho, ho. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
Noch gar nicht, aber vielleicht ändern wir das heute, weil hier sehr viel Schnee schon in den Streaming-Tipps ist. Oder zumindest im ersten.
Und in Berlin ist auch viel Schnee.
Heute?
Ja.
Erster Tag, ja, sehr schön.
Genau, wir haben heute ein volles Programm vor uns. Bist du bereit?
Absolut.
Dann sage ich, auf ins Streamgestöber. Bevor das Jahr zu Ende ist, starten noch ein paar spannende neue Serien und Staffeln bei Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. Und wir haben für euch die letzten Highlights des Jahres rausgesucht, die vielleicht für eure persönlichen Jahresendtop-Listen noch interessant sein könnten oder einen besinnlichen Binge mit der Familie zu Weihnachten versprechen. Also wenn ihr euch jetzt in der kalten Jahreszeit vor dem Fernseher es euch gemütlich machen wollt und nicht wisst, was ihr gerade schauen sollt, was es zu schauen gibt, dann seid hier genau richtig. Mario und ich haben euch 12 Dezember-Highlights heute mitgebracht. Warum nur 12, wenn wir doch sonst eigentlich immer 15 vorstellen? Das liegt einerseits daran, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge noch nicht alle Streamer ihr endgültiges Programm für den Dezember vorgestellt haben und weil jetzt auch gar nicht mehr so viel startet. Dafür aber auch ein paar sehr gute Sachen, würde ich mal sagen. 12 Serien sind aber, glaube ich, immer noch mehr als genug, um die Watchlist zu füllen.
Wie die 12 Days of Christmas.
Genau, die 12 Serien of Christmas bringen wir heute. Die stellen wir gleich der Reihe nach vor und das Ganze gehen wir dabei, wie immer, spoilerfrei und chronologisch durch. Und ihr müsst nicht mitschreiben. Alle Titel findet ihr dann nochmal übersichtlich in den Shownotes. So, und bevor wir gleich in den Dezember abtauchen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Mario, bevor wir uns in den Dezember-Starts verlieren gleich, lass uns doch noch mal einmal ganz kurz zurückblicken. Hast du einen aktuellen heißen Serientipp noch auf Lager, den man jetzt schon schauen kann?
Tatsächlich, weil es ist gerade die zweite Staffel von Haspin Hotel auf Amazon zu Ende gegangen. Du hast es auch schon gesehen, ne, das Finale?
Ja.
Ja. Nein, es ist nach wie vor diese animierte Musical-Comedy-Serie für Erwachsene, spielt in der Hölle, die Prinzessin des Teufels möchte Seelen rehabilitieren und das Ganze ist als großes Schlachtenepos gegen den Himmel, aber auch als riesige Musical-Comedy aufgezogen und jede Folge gibt es 2-3 Songs und das sind alles ziemliche Banger. Und wenn ihr den Humor von South Park, das große Herz von Steven Universe und ich weiß nicht, die Quirkiness von Gravity Falls mögt, dann müsst ihr das unbedingt sehen.
Das ist eine große Mischung.
Ja. Sehr viel edgy Humor, aber auch Herz am rechten Fleck und die Stimmen vom Broadway als SynchronsprecherInnen. Was will man mehr?
Also unbedingt auch im O-Ton gucken. Es gibt die Songs auch auf Deutsch.
Ich habe Poison einmal auf Deutsch gehört, aber
ab und zu mache ich es mal auf Deutsch. So. Ich schalte wieder zurück.
Wobei sie haben auf Deutsch eine Sache gefixt, die mich auf Englisch in Staffel 2 sehr gestört hat. Mhm. Der Song Gravity, den sie ja vorher veröffentlicht haben, da singen sie eine Line, die geht irgendwie coming down like hard rain coming down like gravity. Und das ergibt physikalisch überhaupt keinen Sinn, weil Gravity ist nichts, was runterfällt, sondern die Kraft, die das ja. macht mich wahnsinnig. Und auf Deutsch haben sie das gefixt, dieses Problem.
Sehr schön. Genau. Zwei Staffeln könnt ihr schon komplett.
Zwei Staffeln, A8 Folgen, macht sehr viel Spaß.
Und ich habe tatsächlich, mein Tipp ist auch eine Animationsserie bei Amazon. Ich habe nochmal auf den November zurückgeschaut. Stranger Things, Staffel 5 haben wir noch nicht gesehen. Aber eigentlich gibt es sowieso auch keine Serie, die jetzt im vergangenen Monat Pluribus übertreffen konnte. Die will ich aber natürlich nicht nochmal vorstellen. Dazu haben wir auch einen kleinen Podcast, hört da gerne mal rein. Aber ich lege trotzdem allen Fantasy- und Animationsserienfans gerne nochmal The Mighty Nein ans Herz.
Nein?
Genau, wie nein. aber zu der Serie sage ich ja, auf jeden Fall. Die erste Staffel ist gerade erst gestartet, läuft noch wöchentlich bis Weihnachten. Aber die ersten drei Folgen, die haben mich schon mal total begeistert. Das ist nämlich die neue Serie der Macher hinter The Legend of Vox Machina. Und obwohl es in der gleichen Welt spielt und nochmal auch, es geht auch wieder um so eine Heldentruppe, aber trotzdem fühlt es sich ganz anders an und hat mich tatsächlich ein bisschen mehr abgeholt noch als The Legend of Vox Machina. Hier geht es auch um ein Team, das Abenteuer bestreitet und die Welt retten muss, aber die Story wirkt zu Beginn schon mal viel düsterer und epischer, finde ich, und verzichtet trotzdem nicht auf den Humor, den es auch bei Legend of Vox Machina gibt. Also während das Heldenteam dort in der anderen Serie schon von Beginn an zusammen ist, sind hier alle Figuren erstmal voneinander getrennt und kennen sich noch gar nicht, ehe das Schicksal sie dann so langsam zusammenführt. Und das, finde ich, gibt dem Ganzen so ein bisschen epischeren so ein epischeres Ausmaß, dass du halt, jede Figur hat eine eigene Storyline und die führen dann langsam erstmal irgendwann zusammen. Dadurch wirkt diese Welt auch viel größer, finde ich total cool. Hat mich sehr gehuckt, kann ich euch nur empfehlen. Und so geht es, glaube ich, auch nicht nur mir. Bei IMDb hat die Serie nämlich aktuell eine Bewertung von 8,7.
Das ist auch so eine Dungeons and Dragons Sache, ne?
Genau, genau.
Ja.
Solltet ihr mal auf dem Schirm behalten, wenn ihr Fantasy-Fans seid. So, jetzt starten wir aber in den Dezember, pünktlich zum 1. Dezember, startet eine Serie bei RTL Plus und sie heißt Brilliant Minds. Das ist eine Serie für alle Fans von Arztserien und Medical-Drama-Serien. Da gibt's jetzt frischen Nachschub. Über ein Jahr nach ihrer US-Premiere bei NBC kommt die Serie jetzt auch endlich nach Deutschland mit der ersten Staffel. Und das ist eine neue Krankenhausserie mit Zachary Quinto in der Hauptrolle. Kennen wir natürlich alle als Spock aus gewissen Star Trek-Filmen oder als Siler aus Heroes. Und der spielt den Neurologen Dr. Oliver Wolf, der tatsächlich von einem echten Neurologen namens Oliver Wolf Sacks inspiriert ist. Und worum geht es? Im Zentrum der Serie steht der homosexuelle Neurologe Oliver, dessen größte Stärke und Schwäche es ist, dass er zu viel investiert ist in seine Patienten und für deren Behandlung auch gerne mal ungewöhnliche Methoden anwendet und Regeln bricht. Deshalb verliert er seinen Job in Manhattan, aber wird dann von seiner Bekannten Carol aufgesucht, die ihm eine neue Anstellung in der Neurologie des Bronx General Hospital anbietet, wo ihm dann 4 Assistenzärzte unterstellt werden. Und Oliver und sein Team müssen dann Patienten mit unterschiedlichsten neurologischen Krankheitsbildern untersuchen, deren Ursachen sie dann erforschen müssen. Und für Dr. Wolf gibt es aber nichts Wichtigeres, als seinen Patienten zu helfen, ihre Lebensumstände und Persönlichkeiten zu verstehen, damit er auch weiß, wo das Problem überhaupt ist, das Neurologische. Und für seine Kollegen ist der Umgang mit ihm aber ein bisschen schwieriger, weshalb er dann immer wieder mit Autoritätspersonen aneckt, wie anfänglich mit seinem Rivalen Dr. Nichols, dem Chef der Neurochirurgie, obwohl diese Beziehung sich dann sehr schnell in eine andere Richtung entwickelt.
Ulala.
Enemies to Lover. genau, und was auch noch spannend ist, Oliver Wolf selbst leidet auch an einer neurologischen Krankheit, und zwar an Gesichtsblindheit, mit der er aber zu leben gelernt hat, sozusagen. Ich habe mir die Hälfte der Staffel jetzt schon angeguckt.
Oh, so gut.
Oder es gab nichts Besseres, kann natürlich auch sein.
Max, du guckst jede Serie unter dem Himmel. Du kannst nicht so nebenbei mal 15 Folgen dir von so einer Rando-Serie, die du nichts machst.
Die erste Staffel hat nur 13 Folgen. Deswegen sage ich, nach 7 Folgen ist es schon die Hälfte. Ich finde sie tatsächlich gar nicht so übel. Also wer gerne so Case of the Week-Serien fürs Nebenbeischauen oder für den Abend, Feierabend sucht, das könnte hier der passende Nachschub sein.
Also Dr. House und Good Doctor-Ersatz.
Jein, also ich hatte tatsächlich von der Prämisse auch sowas erwartet, eigentlich so in Richtung Dr. House, so medizinische Mysterium und das Suchen nach einer Heilung. Aber die Serie geht tatsächlich doch eher in eine andere Richtung und setzt mehr so auf Emotionalität und emotionale Geschichten und Verhaltensanalyse und die Suche nach Therapieansätzen für das jeweilige neurologische Problem. Ein Beispiel, gleich in Folge 1 geht es zum Beispiel um eine Mutter, die nach einer Operation, einer Hirn-OP, plötzlich überzeugt ist, dass ihre beiden Kinder nicht mehr ihre eigenen sind, sondern ausgetauscht wurden. Und Oliver versucht dann nun mit seiner Patientin gemeinsam herauszufinden, warum sie jetzt keine emotionale Bindung mehr zu ihren Kindern spürt, wenn sie ihre Söhne ansieht. Und eine konkrete Heilung spielt dabei aber gar keine Rolle, beziehungsweise gibt es oft auch einfach keine Heilung für viele der dargestellten Neurologen. Probleme. Vielmehr arbeiten Oliver und sein Team dann irgendwie Methoden, wie die Patientin oder die Patienten mit ihrer Krankheit leben können und das so ein bisschen umgehen können, ohne dass es jetzt zu großen Einschränkungen im Alltag kommt. Also das sollte man vorher wissen, bevor man die Serie schaut, dass sie weniger hart medizinisch ist, sondern mehr Emotion.
Als jemand mit einem Hypochonderhirn werde ich trotzdem einen Riesenbogen darum machen. Vielen Dank, Max.
Genau, insgesamt 13 Folgen und Good News, eine zweite Staffel läuft in den USA bereits. Also braucht ihr keine Angst haben, dass es nach Staffel 1 nicht weitergeht.
Brilliant.
Und jetzt erzähl uns mal was von deinem Gespür für Schnee.
Oh ja, ich bin eben noch durch den frischen Schnee, der schon wieder taut, hier in Berlin gewatschelt. Nur um euch jetzt von Smillers Gespür für Schnee zu erzählen. Und falls euch dieser Titel so ein bisschen bekannt vorkommt, ahnt ihr vielleicht schon, dass da so ein Fräulein vor dem Titel noch fehlen könnte, weil es gab damals einen Roman von Peter Hoek, der damals verfilmt wurde, und zwar unter dem Titel Fräulein Smillers Gespür für Schnee. Und es war ein Krimi, der sogar so ein kleiner Bestseller war, und der Film ist auch ziemlich gut, ich mag den. Damals spielte Julia Ormond die Hauptrolle, die Frau Smiller, und jetzt ist das Philippa Costa-Waldau. Das ist tatsächlich die Tochter von dem Game of Thrones Star.
Nikolai Costa-Waldau.
Ja. Ja. Und spielt in Grönland und Dänemark in der leichten Zukunft, was glaube ich eine Änderung ist vom Roman her. Es spielt 2040 und wie das Original geht es darum, dass die Frau Smiller von einem Mordfall, oder ist es ein Mordfall, weil ein Nachbarsjunge ist vom Dach gestürzt und der gehört zur grönländischen Minorität, und als Halbgrönländerin sieht Smilla Jaspersen sich berufen, ermittelt in dem Fall und deckt eine riesige Verschwörung auf, die mit Energiekonzernen und Politik und allem drum und dran zu tun hat. Das Original hatte gegen Ende auch so einen leichten Sci-Fi-Twist, so einen ganz leichten. Und ich bin gespannt, was sie hier draus machen, weil
das Setting ist ja schon quasi Sci-Fi, ne?
Ja, wenn das jetzt sowieso ein bisschen in der Zukunft spielt, und das soll jetzt auch aktueller denn je sein, ja, mit so ein bisschen politischen Intrigen, kann ich mir gut vorstellen, dass man da eine moderne Serie draus macht. Elias Mbarek ist auch mit drin und Regie führte Amar Sante, das ist eine Handmaid's Tale-Regisseurin.
Mhm. Aber es ist keine deutsche Serie, ne?
Es ist, glaube ich, eine internationale Co-Produktion, aber britisch.
Okay, dann wird Elias Mbarek wahrscheinlich Englisch sprechen im Original.
Das kann ich mir vorstellen. 6 Folgen auf Magenta TV sind das. Wahrscheinlich dann auch in sich abgeschlossen. Und falls ihr den Originalfilm vorher schauen wollt, der streamt auf Netflix.
Genau, ab 1.12. könnt ihr die Serie dann
unbedingt
bei Magenta TV streamen. So, und jetzt springen wir weiter zum 4. Dezember. Zu Netflix. Ich würde nur sagen, was lange währt, so nach dem Sprichwort. Dem Sprichwort folgt auch The Abandons. Das ist die neue Western-Serie vom Sons of Anarchy-Schöpfer Kurt Sutter, auf die wir schon ewig warten. Die hatten wir im Streamgestöber zu Jahresbeginn schon auf Platz 9 unserer meist erwarteten Serien des Jahres gewählt. Und jetzt steigt meine Vorfreude Tag für Tag, weil sie dann endlich jetzt mal zu sehen ist. Genau, das Ganze ist eine Western-Dramaserie, die ins Jahr 1854 zurückführt und von einer eskalierenden Fehde zweier Matriarchinnen erzählt. Und die werden gespielt von Lena Cersei Lannister Headey und Gillian Dana Scully Anderson. Das allein ist eigentlich schon Grund genug, um die Serie schauen zu müssen. Aber worum geht es denn konkret? Im Zentrum steht einerseits die gläubige Irin Fiona Nolan, die wird von Lena Headey gespielt, die sich auf dem Gebiet von Jasper Hollow im Washington-Territorium mit ihren 4 Kindern niedergelassen hat und mit diesen auf einer eigenen Rinderfarm namens Abandons lebt. Ihre Familie besteht aber nicht aus leiblichen Kindern, sondern 4 Außenseiterinnen und jungen Erwachsenen, die sie liebevoll unter ihre Fittiche genommen hat und adoptiert hat. Und eines Tages findet sich Fionas Familie oder Wahlfamilie in einem blutigen Konflikt mit der Familie der Matriarchin Constance Van Ness wieder, die dann von Gillian Anderson gespielt wird. Sie ist nämlich Witwe eines Bergbauunternehmens und will das Vermächtnis und Geschäft ihres Mannes mit eisernem Willen ausbreiten, fortführen und sich das Silbervorkommen in Jasper Hollow zu eigen machen. Das befindet sich natürlich unter der Farm von Fiona, die ihr Land aber nicht verkaufen will. Und so beginnt dann ein brutales Machtspiel zweier Mütter mit tollen Cowboyhüten, die alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihr jeweils eigenes Vermächtnis zu beschützen. Und zusätzlich Öl ins Feuer gießen dann noch 2 weitere Konflikte. Einerseits fühlt sich Constance Tochter ausgerechnet zu einem der Söhne ihrer Feindin hingezogen. Und dann verschwindet auch noch ihr ältester Sohn spurlos, was dann die Fehde endgültig eskalieren lassen könnte.
Ja, der Sutter, der läuft immer so den aktuellen Trends so ein bisschen hinterher. Ne? Er hat so zu Game of Thrones Zeiten diese Fantasy-Mittelalter-Serie versucht, die nicht so gut lief.
The Bastard Executioner.
Ja, genau. Und jetzt versucht er hier auf den Yellowstone-Zug aufzuspringen.
Auf welchen Zug ist er denn mit Sons of Energy aufgesprungen?
Ja, nee, das war eher noch so ein eigenes Ding. Ne? Aber passt auch gut in die ganze Prisoner-Gefängnis-Harte-Boys-Zeit rein.
Also wir sind sowieso jetzt in der Western-Ära. Kann man nicht anders sagen. Netflix hat das Jahr mit einer Western-Serie begonnen, dieses American Primeval, und jetzt beenden sie das Jahr wieder mit einer Western-Serie.
Aber man muss sagen, Gillian Anderson sieht klasse in einem Cowboy-Hut aus und allein deswegen, ne?
Auf jeden Fall. Da spielen auch noch ein paar andere interessante Stars mit, unter anderem Nick Robinson, Lucas Till, Eiling Franciosi, vielleicht habe ich es richtig ausgesprochen, aus The Nightingale, dem Rache-Thriller, die Hauptrolle. Michael Huismann, kennen wir auch als noch ein Game of Thrones.
Noch ein Game of Thrones.
Und natürlich Ryan Hurst spielt auch mit, OP aus Sons of Anarchy und Beta aus The Walking Dead. Viele, viele Stars. Genau, wie gesagt, entwickelt wurde die Serie von Kurt Sutter. Der hat allerdings die Serie kurz vor Ende der Dreharbeiten verlassen müssen, wollen, wissen wir nicht so ganz. Da gab es wohl hinter den Kulissen kreative Differenzen zwischen ihm und Netflix, aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem gespannt auf die Serie am 4. Dezember dann. Schauen wir mal rein. So, und jetzt habe ich noch eine Serie. Wenn ihr keine Western sehen wollt, sondern Fantasy pünktlich zu Weihnachten, dann gibt es ab dem 10. Dezember Percy Jackson Staffel 2 bei Disney+.
Das ist auch schon wieder ewig her, ne? Dass die erste Staffel lief. Nur 2 Jahre, sonst kommt mir fast länger vor. Aber vielleicht kommt mir das auch so vor, weil der Junge so viel älter aussieht.
Ich wollte sagen, wenn du den Trailer siehst, denkst du, das ist 5 Jahre. Also es ist ein bisschen wie Stranger Things, dass die Stars alle ein bisschen einen Schuss gemacht haben innerhalb von 2 Jahren. Ich weiß, viele mochten, also die erste Staffel hat, glaube ich, gar nicht viele so vollends begeistern können. Aber ich bin auch trotzdem sehr gespannt, wo sich die Serie noch hin entwickelt. Auch weil ich die Bücher früher sehr gerne gelesen habe. Und im Gegensatz zu den Kinofilmen, diese Adaption natürlich jetzt auch weitaus näher an der Vorlage ist. Weil Percy Jackson-Schöpfer Rick Riordan selbst involviert ist als Produzent und Drehbuchautor auch. Und Staffel 2 basiert jetzt auf dem 2. Buch, Percy Jackson im Band des Zyklopen. Und der gilt aber, glaube ich, für viele Fans mit so als schwächster Teil der Reihe. Also jetzt diese Pentalogie, die erste. Was die Serienumsetzung vielleicht jetzt wieder rausreißen könnte. Ist eine Herausforderung, die sich jetzt stellen kann. Genau, die 2. Staffel setzt jetzt 1 Jahr nach der ersten ein und beginnt damit, dass nach einem Angriff auf das Camp Half-Blood, das Camp für die Halbgötter, der magische Baum vergiftet wurde, der für diese Schutzbarriere des Camps sorgt. Und es gibt noch ein zweites Problem, denn Percy Jackson hat schreckliche Albträume davon, dass sein Freund Grover auf der Suche nach dem Gott Pan von dem Zyklopen Polyphem entführt wurde. Und so begeben sich dann Percy und seine Freundin Annabeth auf eine gefährliche Reise in das Meer der Ungeheuer. Im Original ist das Sea of Monsters, um Grover zu retten und nebenbei noch an das goldene Vlies zu gelangen, das sich im Besitz des Zyklopen befinden soll. Und den magischen Baum natürlich heilen könnte. Genau, ganz allein sind die beiden aber nicht, denn unterstützt werden sie noch von einem jungen Zyklopen namens Tyson, der sich als Percys Halbbruder herausstellt.
Grover heißt aber nicht Groby in der deutschen Version, oder?
Ich hoffe nicht.
Gut.
Ich gucke sie im Original, die Serie. Ich freue mich tatsächlich auf die zweite Staffel, aber machen wir uns nichts vor, Percy Jackson ist schon eine Fantasy-Serie für ein jüngeres Publikum. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass man sie jetzt nicht mit Herr der Ringe vergleichen sollte oder mit Game of Thrones, sowieso nicht. Ist halt schon mehr für ein jüngeres Publikum, auch so vom Humor her, würde ich sagen. Genau, es gibt auch gute Nachrichten, eine dritte Staffel wird schon gedreht, die lässt also nicht nochmal 2 Jahre auf sich warten. Die kommt dann nämlich hoffentlich nächstes Jahr zu Disney Plus. Und da freue ich mich nämlich sehr drauf, weil für mich ist das mit das coolste Buch, das dritte. Und ist dann auch das erste Buch, was noch nicht vorher verfilmt wurde, weil die ersten beiden Filme gab es ja schon mal als Kinofilme. Und deswegen hoffe ich, dass die Reihe dann noch weitergeht. Mario, hast du Percy Jackson gesehen, gelesen? Gar nichts?
Nee,
keine Berührungspunkte?
Das war nach meiner Zeit ein bisschen, glaube ich.
Das war auch nach meiner Zeit, ich habe es trotzdem gelesen. So, dann geht's jetzt weiter. Netflix am 11. Dezember. Was kommt da Lustiges?
Ein unlikely Follow-up, womit wahrscheinlich niemand gerechnet hat. Wir erinnern uns 2022, oder vielleicht erinnern wir uns nicht, das war eine relativ vergessliche kleine Serie, um ehrlich zu sein. Rowan Atkinson hatte sich damals in Man vs. Bee mit einer, ich glaube, es war eigentlich eine Hummel.
Genau.
Ich glaube, es war nämlich eigentlich eine Bumblebee, weil man eine Biene so schlecht sehen würde, weil die zu klein ist, angelegt und dabei ein Haus zerlegt. So ein bisschen nach dem Motto, das Bild hängt schief. Und jetzt gibt es ein Follow-up namens Man vs. Baby. Rowan Atkinson, wir kennen ihn als Mr. Bean.
Ich hoffe nicht, dass er ein Baby töten möchte diesmal.
Nein, ich glaube, er versucht das Baby eher davon abzuhalten, das Haus zu demolieren, nehme ich an. Atkinson spielt wieder Trevon Bingley, also hat eine gewisse Kontinuität, das Ganze. Der ist jetzt eigentlich ein Hausmeister an der Schule, bekommt dann aber wieder einen Gig zum Haussetten in einem Nobelanwesen. Dann fällt ihm ein Baby in die Hände, was ich glaube bei so einer Krippe liegen gelassen wird. Und es spielt natürlich zu Weihnachten alles. Und Chaos folgt, Juniors freier Tag vielleicht.
Ja.
Eine Referenz, auf die wir uns hier stützen können. Und es ist halt Rowan Atkinson, ne? Sehr breit aufgestellter Humor. Er macht hier halt immer noch sein Ding.
Mal gucken, ob wieder Häuser brennen am Ende.
Genau, 4 Folgen hat das Ganze. Und ich glaube, es ist eine halbstündige Serie. Ja.
Ich glaube, die erste Staffel, das waren mehr Folgen, aber kürzere Folgen, die waren, glaube ich, immer nur so 15 Minuten lang.
Mm.
Auf jeden Fall ein Weihnachtsbinge.
Ja, Mr. Bean kam ja damals auch immer zu Weihnachten im Öffentlich-Rechtlichen, oder? War das nicht so?
Weiß es nicht, aber es passt auf jeden Fall zur Weihnachtszeit.
Ja.
Ja. Also mit der Familie an Weihnachten könnt ihr dann Man vs. Baby gucken, statt Kevin allein zu Hause vielleicht. Genau, und dann hast du noch eine Serie mitgebracht am 12.12. in der ARD-Mediathek.
Genau.
Gratis.
Ein Thema, das auch doppelt bespielt wird diesen Monat wieder, und zwar Mozart. Und es geht natürlich um Wolfgang Amadeus, aber nicht wirklich, weil es geht um seine Schwester Maria Anna Mozart, die es auch wirklich gab, aber wo man sich hier wohl einen kleinen dramatischeren Twist noch ausgedacht hat. In dieser deutschen Serie von Regisseurin Clara Zoe Melin und Autor Andreas Gützelt geht es nämlich darum, dass sie halt wie im wahren Leben genauso talentiert auch war, nur nicht so bekannt wie Mozart selbst. Und dann muss sie sich im Laufe der Handlung für ihren Bruder ausgeben.
Oh, ist das eine Drag-Serie?
Es ist eine Verwechslungs-Intrigenkomödie. Und sie muss sich dann gegen so eine Intrige erwehren, die mal wieder von Antonio Salieri in Angriff genommen wird, was wieder diesem Salieri-Rufmord gerecht wird, der seit Mozart, der seit dem Film Amadeus passiert, weil
der wird bestimmt zum gequälten Rivalen, der ihr Herz erobern muss.
Ja, das ist ein bisschen schade, aber
wird das Maxton Hall mit Mozart, oder?
Es sieht ein bisschen so aus. Havanna Joy, die man aus der Vampir-Serie Love Sucks kennt, die spielt die Maria Anna Mozart. Und Salieri wird gespielt von Aydin Jalali. Und da könnte es schon so ein bisschen knistern auch, glaube ich.
Ist dann die Frage, verliebt er sich in die Schwester oder in die Schwester, während sie als Wolfgang Amadeus verkleidet ist?
So eine Mulan-mäßige Gay Panic wie bei Commander Chang,
maybe,
meinst du? Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Am 12.12. geht das in der ARD-Mediathek mit 6 Folgen online, aber man kann es auch am 16. und 17. im 1. schauen. Und finde ich interessant, ich habe mal nachgeguckt, weil über die Schwester von Mozart gibt es tatsächlich nicht so viele Sachen, aber es gab 2010 einen Film, der hieß Nanner, la Sœur de Mozart. Einen französischen Film. Mhm. Und Nannerl war der Spitzname von ihr.
Nannerl Mozart.
Nannerl Mozart, genau. Und ich meinte ja eben, es wird doppelt bespielt, das Thema.
Genau, ja.
Es kommt nämlich auch, wir wissen...
Hey Football-Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Nur noch nicht genau wann, aber wahrscheinlich auch im Dezember zu Sky, die erste Staffel einer 5-teiligen Serie und zwar mit Will Sharp, meinem Schwarm Will Sharp als Mozart. als junger Mozart, als 25-Jähriger, obwohl, was heißt jung, so viel älter wurde er gar nicht. Und was auch spannend ist, Paul Bettany spielt Salieri. Und das hier basiert tatsächlich auf dem Peter Schaffers Theaterstück, auf dem der Oscar-Film Amadeus basiert.
In dem Nannerl Mozart nicht vorkommt.
In dem sie nicht vorkommt, genau. Der Vater kommt vor und ist da eine wichtige Person, aber nicht das. Und das ist im Grunde jetzt eine längere Adaption von diesem Stück. Und es wurde auch geschrieben von Drehbuchautor Joe Barton, der auch schon Pflicht und Schande mit Will Sharp gemacht hat. Und jetzt kennt man ihn natürlich aus White Lotus. Und ich habe auch eine Serie, eine britische, mit ihm gesehen, Defending the Guilty und The Flowers mit Olivia Colman war auch drin.
Und diese Rom-Com-Serie mit Lena Dunham, da hatte er den Love Interest gespielt.
Ja.
Too Much. Die frisch abgesetzt wurde.
Ich mag ihn ja sehr und ich finde es brillant, dass er als Mozart gecastet wurde in hier so Colorblind Casting.
Ist er Halbjapaner, ne?
Ja. Ja, und das lief schon oder läuft am 21. Dezember bei Sky UK an. Mhm. Und kann man sich dann vorstellen, dass das dann ähnlich schnell zu uns kommt, aber wir hatten noch kein genaues Datum zu diesem Zeitpunkt, als wir aufnehmen.
Ich denke mal, pünktlich zu Weihnachten sollte es doch da sein.
Denke ich auch.
Ein bisschen Mozart unterm Weihnachtsbaum.
Ja. So ein bisschen wie der Sissy-Hype von vor ein paar Jahren, ne?
Mhm.
Jetzt wollen auf alle.
Jetzt kommt der Mozart-Hype.
Ja.
Habe ich nichts dagegen. Bin ich aber tatsächlich gespannt, wie stark man das dann vergleicht mit dem Film. Ob das nochmal in so eine ganz andere Richtung geht oder weil halt an die erste Verfilmung, so an so ein Meisterwerk ranzukommen, ist natürlich schon ein bisschen schwierig.
Ja, stimmt. Aber du hast halt diese SpongeBob. Squidward-Dynamik, ne, von Salieri und Mozart die ganze Zeit. So er ist der kreative, eigentlich Idiot, aber das ist Genie und er so der Vergraulte. Kann ich mir vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen, dass sie so Yorgos Lanthimos-mäßige moderne Tanzszenen vielleicht noch reinbringen.
Mhm. Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Battle der Mozart-Serie. Nochmal, die deutsche heißt Mozart Mozart und die andere heißt Amadeus.
Allein für Paul Bettany als Salieri.
Kann ich mir richtig gut vorstellen, tatsächlich, ihn in der Rolle.
Der war in der ersten Verfilmung F. Murray Abraham, ne?
Ja.
Kann man auch noch mal gucken, den Miloš Forman-Film.
Unbedingt. Ich glaube, den kann man gerade nirgendwo in der Abo streamen, aber ich hatte es mir jetzt nicht echt so aufgeschrieben.
Ich habe ihn mir für 3,99 bei Apple TV gekauft.
Sehr gut.
Kann man auch machen. So, und dann nach Ausflügen nach Wien und Salzburg gibt es jetzt einen Ausflug in die Postapokalypse. Ich weiß nicht, was das für eine Überleitung war. Aber am 17. Dezember geht es endlich mit Fallout Staffel 2 bei Amazon Prime Video los. Das ist natürlich nicht der letzte Serienstart des Jahres, aber sicher der größte letzte Start in diesem Jahr. Genau, die gefeierte Videospieladaption geht weiter. Und das überrascht mich tatsächlich, wie schnell die neue Staffel kommt. Weil bei solch aufwendigen Blockbuster-Serien sind wir eigentlich schon 2 Jahre plus an Wartezeit gewöhnt, aber die erste Staffel ist erst letztes Jahr gestartet.
Aber im Frühjahr, also hier waren es jetzt nur 19 Monate, nur in Anführungszeichen. Genau, wenn ihr noch gar nicht in Fallout reingeschaut habt, aber auch wenn ihr es gesehen habt und einen kleinen Refresher braucht vor Staffel 2, dann lege ich euch mal unseren Podcast zur Serie ans Herz, den unser lieber Kollege Jan Felix mit der Eline von GamePro damals zum Start aufgenommen hat. Und allzu viel muss ich, glaube ich, auch gar nicht zu Staffel 2 erzählen, weil wir euch die neue Season mit ziemlicher Sicherheit um den Start rum hier im Podcast wahrscheinlich nochmal mit einer eigenen kleinen Checkfolge vorstellen. Ich kann aber trotzdem einmal ganz kurz einen groben Überblick geben, was uns in Staffel 2 erwartet. Es geht natürlich wieder zurück in die Welt des Ödlands und der Crazy Vault Untergrundgemeinschaften im 23. Jahrhundert. Und diesmal bekommen wir einen spannenden neuen Ort zu sehen in Staffel 2, denn Lucy und der Ghoul verschlägt es diesmal in das postapokalyptische New Vegas, wo dann auch mutierte Elvis-Imitatoren rumlaufen, glaube ich.
Basiert das denn auf dem Spiel Vegas? Weil da gab es doch so ein Ablegerspiel, ne?
Das Setting basiert darauf, genau. Okay. Also die Serie ist ja keine Adaption direkt von einer Spielstory, sondern es ist eine kanonische Story in der Welt der Spiele. Das ist quasi eine Erweiterung der Spiele. Genau. Und Lucy und der Ghoul, die wollen halt in Staffel 2 Lucys entlaufenen Vater suchen, Kyle MacLachlan. Aus Gründen, die ich nicht spoilern will, falls ihr Staffel 1 noch nicht zu Ende geschaut habt. Aber jede Serie mit Kyle MacLachlan ist eine bessere Serie. Und vor allem, wenn er in einem metallischen Anzug durch eine Wüste stapft. Du bist, glaube ich, bald schon hooked, dir da mal Fallout anzugucken.
Ich habe die ersten 2 Folgen gesehen.
Okay, also, ja. Da gab es noch nicht so viel von ihm, ne?
Nee.
Genau. Und natürlich gibt's auch ein Wiedersehen mit dem Ritter Maximus der stählernen Bruderschaft und den anderen Vault-Bewohnern. Und es gibt auch ein paar neue Gesichter im Cast von Staffel 2. Unter anderem neu dabei sind Kumail Nanjiani und Justin Theroux und Macaulay Culkin. Jetzt passend zur Weihnachtszeit Kevin in der Wüste. Ich bin sehr gehypt auf Staffel 2 und einfach wieder in diese schräge, brutale Welt mit Monstern und Mysterien einzutauchen. Bin aber auch etwas traurig, weil diese Staffel diesmal nicht direkt komplett als Binge erscheint, wie noch die erste, sondern wöchentlich. Also die 8-9 Folgen werden wöchentlich dann bei Prime Video veröffentlicht, vom 17. Dezember bis zum 4. Februar. Also wenn man die Staffel komplett gucken möchte, muss man sich noch ein bisschen gedulden. Genau. Aber Good News für Fans, Staffel 3 wurde bereits bestellt und soll ab Februar nächsten Jahres gedreht werden. Das bedeutet für euch konkret, dass Staffel 3 nicht nächstes Jahr startet, sondern wahrscheinlich dann im Frühjahr 2027. So, und dann habe ich noch eine Serie auf dem Plan. Am 18.12. bei Netflix gibt es wieder Emily in Paris.
Aber nicht in Paris.
Sondern in Rom. Also manchmal sehe ich es schon so durchgestrichen mit Emily in Rome, aber den Titel haben sie, glaube ich, offiziell nicht, werden sie nicht verändern.
Dabei hat Netflix das gerade erst gemacht mit Mord im Altersheim oder wie das hieß.
Undercover im Seniorenheim.
Undercover im Seniorenheim, ja.
Genau, weil er in der zweiten Staffel nicht mehr im Seniorenheim ist, sondern auf einem College Undercover. Genau, diese Ted Danson Comedy kann ich auch nur empfehlen. Heißt jetzt A Man on the Inside übrigens bei Netflix. Genau. Aber jetzt wieder zurück zu Netflix großer Romantic-Comedy-Serie mit Lily Collins. Die kommt jetzt mit 10 neuen Folgen zurück. Genau, und viel muss ich, glaube ich, auch gar nicht dazu sagen. Fans wissen genau, was sie erwartet in der Serie. Ein wenig Culture Clash, viele Liebeswirren und charmante Figuren. Und deshalb nehme ich den Start, ich schummel jetzt, von Emily in Paris, Staffel 5, einfach dreist, um gleich eine weitere Serie euch ans Herz zu legen. Ein heißer Tipp, wenn ihr Emily in Paris Fans seid, denn ab 15. Dezember nimmt Netflix auch die Comedy-Serie Younger ins Programm auf. Jünger. Quasi. Die ist vom gleichen Schöpfer, Darren Star, die hat er direkt vor Emily in Paris gemacht, die Serie. 7 Staffeln gibt es davon insgesamt, also der nächste Binge ist gesichert. Wenn ihr Nachschub nach Emily in Paris braucht, könnt ihr gleich 7 Staffeln bei Netflix bingen, vorausgesetzt, sie nehmen die komplette Serie ins Angebot an. Gehe ich aber stark mal von aus. Und in der Serie geht es um eine frisch geschiedene Single-Mutter in ihren 40ern, die gerne wieder in die Publishing-Branche einsteigen möchte, aber aufgrund ihres Alters auf Ablehnung stößt. Und deshalb schummelt sie etwas, stylt sich etwas anders und gibt vor, 26 Jahre alt zu sein und bekommt prompt einen Job als Assistentin in einem angesehenen Buchverlag, wo sie dann nun ihr Geheimnis wahren muss und ganz im Stil einer Rom-Com natürlich auch noch ein paar romantische Dilemma durchstehen muss. Also die Serie ist ganz, ganz zauberhaft fluffig mit Broadway-Legende Sutton Foster in der Hauptrolle. Der würde ich auch jeden Tag abkaufen, dass sie 26 ist, auch wenn sie nicht so
habe ich meinen Job hier bekommen.
Genau. Genau, also die fand ich auch wesentlich unterhaltsamer und sogar noch besser als Emily in Paris. Mhm. Kann ich nur empfehlen, mag ich ganz gerne.
Die ist aber schon eine Weile vorbei, ne?
Ja, die ist schon ein bisschen vorbei. Ich glaube, das hat sich so überlappt, das Ende und der Anfang von Emily in Paris. Aber kann man immer noch gucken, bei Netflix dann, genau. So, und jetzt noch mehr Romantik. Es wird zur Weihnachtszeit sehr romantisch hier, ne? Und mörderisch vielleicht.
Romantisch und mörderisch, ja. Max, hast du schon mal Silvester da gesessen, Dinner for One geguckt und dich gefragt so, das ist nett schon, aber ich brauche das irgendwie als Rom-Com-Krimi-Prequel
unbedingt.
Mit jungen Leuten.
Unbedingt.
Unbedingt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich darüber spreche, weil du hast das ganze Ding schon gesehen.
Aber ich darf darüber noch nicht sprechen.
Ach so. Es geht nämlich um, dann bin ich natürlich sehr viel safer, um darüber
genau.
zu reden. Es geht um Miss Sophie, Same Procedure as Every Year, eine deutsche Amazon-Produktion mit 6 Folgen. Und es ist, ja, wie gesagt, ein Krimi-Prequel mit Rom-Com-Elementen zu Dinner for One. Damals,
ich glaube eher eine Rom-Com mit Krimi-Elementen.
Oder so rum, gut. Damals mit Freddie Finton und Mae Warden, als in dem Sketch, der seit den 60er Jahren das meist wiederholte Kulturimport im deutschen Fernsehen ist. Oder die meist wiederholte Sendung überhaupt, glaube ich. Und diesmal sind es Alicia von Rittenberg und Kostja Ullmann. Spielt im frühen 20. Jahrhundert in England und geht darum, dass die junge Miss Sophie laute Heiratskandidaten zu sich ans Schloss einlädt und einer von ihnen wird ermordet. Es wird wahrscheinlich nicht einer der 4 Leute, die wir kennen, sein, also nicht Mr. Pomeroy, Mr. Winterbottom, Sir Toby oder Admiral von Schneider.
Who knows?
Who knows?
Es passiert ein Mord.
Und
vielleicht auch mehr als
ja,
einer.
Obwohl, stimmt, wir wissen ja nicht, wie alt die... Ja, okay. Auf jeden Fall.
Und mal schauen, ob sie einen davon heiratet. Das ist vielleicht so ein bisschen die Bachelorette, nur mit Dinner for One.
Achso, ja, Kostja Ullmann spielt natürlich James.
Den. Ja. Moritz Bleibtreu spielt den ja. Mr. Pomeroy. Die anderen Darsteller, Frederik Lau spielt den
Mr. Winterbottom.
Mr. Winterbottom. Genau.
Worauf ich gespannt bin, ist, hat sie zu der Zeitpunkt noch einen lebenden Tiger, der dann ausgestopft ist, später erst in dem Sketch? Weil das wäre ein Stück Continuity, das ich feiern würde, um ehrlich zu sein.
Ich würde
du
sagen,
darfst es nicht sagen,
so einen Tigerkopf sieht man bestimmt in der Serie.
Natürlich.
Der darf natürlich nicht fehlen, genau wie ein stäubender Butler.
Ach, der wird dir erst geschossen wahrscheinlich. Das
Nein, sie ist nicht Großwildjägerin.
Nein, aber einer ihrer Anwärter, um sie zu beeindrucken.
Das sind alles Fragen, die dir dieses Prequel vielleicht beantworten wird.
Unbedingt. Und das tut es ab dem 22. Dezember.
Genau. 6 Folgen sind das insgesamt. So. Und dann haben wir noch eine Serie am 22. Dezember. In der ARD-Mediathek gibt es Schwarzes Gold. Und das ist ein spannendes deutsches Serienprojekt. Das ist nämlich eine Western-Serie, die in der Lüneburger Heide spielt im Jahr 1900. Die erste deutsche Serie, die jetzt, glaube ich, auf der Erfolgswelle von Yellowstone und dessen Spin-offs mitschwimmen möchte. Aber auch interessant für Maxton Hall-Fans. Das ist nämlich die nächste deutsche Serie mit Harriet Herbig-Matten in der Hauptrolle. Genau, was zur Handlung? Im Kern geht es nämlich in der Serie um eine Fehde zwischen 2 Bauersfamilien in der Lüneburger Heide. Hauptfigur ist Bauerntochter Johanna Lambert, die in den Sohn des verfeindeten Bauern Pape verliebt ist. Und der wird von totaler Gier angetrieben, als ein Ölhändler im Dorf auftaucht und sich herausstellt, dass sich ein lukratives Erdölvorkommen unter dem Wald der Familie Lambert befindet. Ist eigentlich fast die gleiche Story wie bei... Ja, oder auch The Abandons ist ja, da ist es Silber, hier ist es Erdöl. Mm. Und die Familie will natürlich ihr Land nicht verkaufen. Und dann kommt Johannas Vater unter mysteriösen Umständen ums Leben. Und die trauernde Familie wird um ihr Land betrogen. Und das ganze Dorf wird durch diesen Ölboom in der Lüneburger Heide ins Unglück gestürzt. Und so sagt dann Johanna schließlich dem machthungrigen Großbauern den Kampf an, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Mm.
Und dann sagt sie, statt I will drink your milkshake, I'll drink your Friesentee.
Möglich. Insgesamt sind das 6 Episoden. Ich bin schon sehr drauf gespannt, weil das mal sowas Neues ist in der deutschen Serienlandschaft. Und es sind auch einige bekannte Stars vor der Kamera zu sehen, unter anderem Aaron Hilmer, Lena Wodzendowski, Jessica Schwarz und Tom Vlaschia als machthungriger Großbauer im Ölfieber. Und er ist auch nicht der einzige Game of Thrones Star in der Serie. Er spielt nämlich noch mit Gwendoline Christie als Ehefrau des britischen Ölhändlers, die dann in die Lüneburger Heide kommt. Da bin ich schon sehr gespannt drauf auf die Serie.
Ob sie dann auch Deutsch reden muss?
Wäre interessant. Mal schauen. Fände ich cool. Und die Musik ist von Hans Zimmer.
Nicht wahr?
Oh, ja. Genau, in der Mediathek könnt ihr die Serie komplett ab dem 22. Dezember streamen. Und im ersten, wenn ihr es im TV-Lauf sehen wollt, die ersten 4 Folgen am 29. Dezember um 20.15 Uhr. Den Rest müsst ihr streamen. Könnt die letzten 2 Folgen, glaube ich, nur in der ARD-Mediathek gucken. Schauen wir mal. Genau, das war Western. Und jetzt haben wir noch eine Genreserie. Superhelden. Yay!
Ja, mit aber so einem sozialkritischen Squid-Gamey-Twist.
Squid-Gamey-Twist.
Und sie ist auch aus Südkorea tatsächlich wieder. Mhm. Und allein der Name ist schon amüsant. Cash Hero. Ja, Cash Hero. Also ein zusammengezogenes Wort aus Cash und Hero. Daraus kann man sich schon fast ableiten, worum es geht. Es geht um einen ganz normalen Sozialarbeiter namens Kang Sang-ung, gespielt von Lee Jung-ho. Und der hat Superkräfte, aber je nachdem, wie viel Bargeld er an der Hand hat. Und mit Nutzung seiner Kräfte verbraucht sich dann auch seine Superkraft.
Mhm.
Und ja, leider gab es noch keinen Trailer zu dieser Serie.
Dass man noch nicht einschätzen kann, ist das jetzt richtig trashig oder ist es richtig bombastisch?
Genau, ne? Und will es lustig sein dabei so ein bisschen und überdreht oder soll es tatsächlich so ein bisschen dramatisch, sozialkritisch wie Squid Game sein? Ich habe das jetzt einfach so gesagt, ich weiß es gar nicht, ob es wirklich so sozialkritisch sein soll. Bei dem Titel könnte ich mir eher vorstellen, dass es ein bisschen alberner sein wird, weil er lernt noch andere Leute kennen, die auch ähnliche Kräfte haben. Zum Beispiel eine Person, die erst durch Alkoholkonsum
Achso, das ist nur seine bekommt. Fähigkeit mit dem Geld.
Ja, ja, okay. Ja, die anderen sind anders aufgestellt. Okay. Und eine andere Person, die durch Kalorienaufnahme
Also tut. Bei so einem Big Mac, da kann man mal so eine Häuserwand durchbrechen.
Genau. Verdammt, das war eine Coke Zero.
Oh nein.
Genau, und dann werden die gejagt von irgendwie so einer superheldenjagenden Organisation, wie das halt so ist in diesen Geschichten.
Klingt aber eigentlich total geil.
Ja, liegt ab dem 26. unter dem Baum. Ich weiß aber noch nicht, wie viele Folgen das hat, um ehrlich zu sein.
Ja, wahrscheinlich 8 bis 12 irgendwas in dem Dreh.
Guter Tipp.
Ja. Sehr interessant. Also wenn man mit einer anderen großen Netflix-Serie, die im November startet oder weitergeht, durch ist, kann man dann Cash Hero direkt im Anschluss gucken.
Ich musste dabei so ein bisschen an In Time hieß das, glaube ich, denken. Das war dieser Film mit Justin Timberlake, wo Leute in so einer Welt leben, wo sie mit Lebenszeit alles Mögliche bezahlen. So ein Kaffee ist irgendwie 5 Minuten und...
Obwohl, das hier sind schon coole Superkräfte.
Ja.
An Alkohol gebunden fand ich auch witzig. Alkoholismus ist natürlich nicht witzig,
nein, aber
vielleicht in dem Kontext.
Das habe ich mal in dem Anime El Hazard, gab das auch schon mal, da gab es jemanden, oder war das da andersrum, dass er Superkräfte hat, nur wenn er nüchtern ist, aber er war ein Alkoholiker und deswegen war das schwierig für ihn. Irgendwie sowas.
Ist auch die Animationsserie To Be Hero X aus diesem Jahr. Die hat auch so dieses Konzept, da ist es dann halt der Glaube an Superhelden. Je mehr die Menschen an einen Superhelden glauben, desto stärker sind seine Kräfte.
Ja. Haben die dann alle so Social-Media-Profile, womit die
sich boosten? Genau, ein Ranking
und so.
Haben die.
Ah, ja. Okay.
Je beliebter sie sind, desto stärker sind sie.
Das macht Sinn.
Genau. Und jetzt eine Serie, die ich eben schon durch die Blume erwähnt habe, die will ich nur noch mal kurz droppen. Wollen Sie nicht noch mal kurz direkt detailliert vorstellen? Die Rede ist von Stranger Things Staffel 5. Die ist natürlich jetzt im November gestartet. Aber bei Netflix wird die in 3 Teilen veröffentlicht. Und der 2. Teil mit den Folgen 5 bis 7 kommt auch am 26. Dezember ab 2 Uhr morgens. Weiß man, was man an Weihnachten macht, bevor es zu den Großeltern geht, guckt man Stranger Things.
Das Finale dann am 1., ne?
Genau.
Oder am 2. in der Nacht dann auch?
Nee, am 1.
Ach so. Okay.
Morgens um 2 an Neujahr können wir das Stranger Things Finale gucken.
Erst knallen und böllern und Sekt trinken und dann Stranger Things.
Mal gucken, ob man durchmacht oder 2 Stunden sich noch Schlaf gönnt. Mal schauen. So, damit sind wir jetzt aber erstmal mit dem Dezember durch. Ich hoffe, unter den vorgestellten Serienstarts war auch der ein oder andere für euch Interessante dabei, für eure Merkliste, eine Übersicht mit allen Titeln und Startdaten und wo ihr die Serien streamen könnt, findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Und keine Sorge, nach dieser letzten Monatsvorschau für 2025 haben wir trotzdem noch reichlich Serientipps für euch auf Lager in den kommenden Wochen. Da könnt ihr euch dann zum Beispiel auf unseren großen Jahresrückblick auf die besten Serien 2025 freuen. Das war's jetzt aber erstmal für diese Folge. Ich sage danke, Mario, für den Serienhype, den du mitgebracht hast.
Sehr gern.
Und euch danke fürs Zuhören. Habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.